Die Offenheit der Freunde im Gespräch, die Anspielungen der Advokaten und die Störrigkeit der Philosophen ertrug er mit größter Gelassenheit. Den Nucinius Mutianus, dessen unzüchtiges Treiben bekannt war und der ihm aber im Vertrauen auf Verdienste um Vespasian zu wenig Ehrfurcht entgegenbrachte, tadelte er nur heimlich, und insofern er, als er sich bei einem gemeinsamen Freund beklagte, die Schlussworte hinzusetzte: Ich bin doch wenigstens ein Mann. Er lobte sogar persönlich den Salvius Liberalis, der es gewagt hatte, bei der Verteidigung eines reichen Angeklagten zu sagen: Warum ist es für den Kaiser von Belang, wenn Hipparchus 100 Millionen Sesterzien hat? Als der König Demetrius ihm auf einer Reise nach seiner Verurteilung begegnete und es nicht für angemessen hielt, sich zu erheben und zu grüßen, sondern, ich weiß nicht warum, ihn anbellte, da begnügte er sich, ihn einen Hund zu nennen. Er trug Beleidigungen und Feindseligkeiten überhaupt nicht nach, noch rächte er sich dafür. So hat er die Tochter seines Feindes Vitellius überaus prächtig verheiratet, ihr auch noch eine Mitgift gegeben und sie gut ausgestattet. Als er Angst um sein Leben hatte, nachdem er unter Nero vom Hof verbannt worden war, und er fragte, was er tun oder wohin er gehen sollte, da hatte jemand aus dem Amt, das die Bewilligung von Audienzen beim Kaiser aussprach, befohlen, er solle dorthin gehen, wo der Pfeffer wächst. Dabei komplimentierte er ihn bereits hinaus. Als dieser ihn später um Verzeihung bat, ließ er sich in seiner Erregung nicht zu mehr Worten hinreißen. Ja, er gebrauchte fast gleich viele und dieselben. Ja, ihm war es so zuwider, sich aufgrund irgendeines Verdachtes oder aus Furcht nötigen zu lassen, jemanden ins Verderben zu stürzen, dass er, trotz der Mahnungen seiner Freunde, sich von Metius Pomposianus in Acht zu nehmen, weil man allgemein glaubte, dieser sei aufgrund seiner Nativität zum Kaiser bestimmt, ihn sogar zum Konsul machte. Damit versicherte er, dass dieser sich zu gegebener Zeit jener Wohltat erinnern werde. Anmerkung von mir: Ich habe ja keine Ahnung von Latein, aber es scheint in Latein üblich zu sein, fürchterlich lange Schachtelsätze zu bilden, die man kaum noch vorlesen kann. Ich lese mal weiter. Man wird kaum jemand finden, der ohne Schuld zu haben bestraft worden ist, es sei denn, es geschah in Vespasians Abwesenheit und ohne sein Wissen oder mit Sicherheit gegen seinen Willen und weil man ihn hintergangen hatte. Über Helvidius Priscus, der ihn nach seiner Rückkehr aus Syrien als einziger nur mit seinem Namen Vespasian begrüßt und ihn während seiner Prätur in allen Edikten ohne jede ehrenvolle Erwähnung übergangen hatte, war er erst dann aufgebracht, als er von ihm in außergewöhnlichen Wortgefechten in Schranken gewiesen worden war. Wenn er ihn auch vorerst verbannt und dann auch noch befohlen hatte, ihn zu töten, hielt er es dennoch für wichtig, auch ihn auf jeden Fall zu retten. Dazu sandte er Leute aus, die die Henker zurückrufen sollten. Er hätte ihn auch gerettet, wenn nicht fälschlich rückgemeldet worden wäre, er sei bereits tot. Er hat sich übrigens nie über die Hinrichtung eines Menschen gefreut, selbst wenn die Hinrichtung zu Recht erfolgt war, vergoss er nach Tränen und ließ einen Seufzer hören. Das Einzige, was man zu Recht missbilligen kann, ist seine Habgier. Er gab sich nämlich nicht damit zufrieden, die unter Galba erlassenen Steuern wieder einzuführen, neue und drückende hinzugefügt, die Tributzahlungen für die Provinzen erhöht, sie für einige sogar verdoppelt zu haben. Er hatte auch vor aller Welt in Händeln seine Finger, für die sich selbst ein Privatmann schämen musste. Er kaufte nämlich einiges nur auf, um es später teurer wieder zu veräußern. Er schreckte nicht einmal davor zurück, Amtsbewerbern, Ämter oder Angeklagten, egal ob sie schuldig oder nicht schuldig waren, Freisprüche zu verkaufen. Man glaubt sogar, dass er darauf sah, gerade die raffgierigsten Prokuratoren absichtlich auf recht bedeutende Posten zu befördern, um sie, sobald sie sich bereichert hatten, zu verurteilen. Er soll gerade diese Leute im Allgemeinen wie einen Schwamm gebraucht haben, weil er sie sozusagen, wenn sie trocken waren, tränkte und dann, wenn sie sich vollgesogen hatte, auspresste. Er war von mittlerer Größe, seine Gliedmaßen waren untersetzt und fest, sein Gesichtsausdruck war der eines Mannes, der sozusagen dauernd angestrengt ist. Über ihn sagte auf eine nicht plumpe Art einer von den Scherzbolden, wenn auch erst als Vespasian ihn aufgefordert hatte, auch gegen ihn etwas zu sagen: Ich werde etwas sagen, wenn du aufgehört hast, den Bauch zu entlasten. Anmerkung von mir, er hat also ständig ein verkniffenes Gesicht gemacht. Das sieht man auch an einer Büste von ihm mit seinem Kopf. Diese Anekdote mit dem Scherzbold, die hat Robert Fabry in seinem Vespasianbuch ebenfalls verarbeitet und dort etwas drastischer ausgedrückt. Da sagt der Scherzbold irgendwas in der Art, also ich werde erst was über dich sagen, wenn du dein Geschäft mit deinem allzu harten Stuhlgang erledigt hast. Vespasian sah also eigentlich ständig so aus, als wenn er auf der Toilette sitzt und kräftig drücken muss. So, ich lese weiter. Er konnte mit seiner Gesundheit voll zufrieden sein, obwohl er, um sich zu schützen, nichts weiter tat, als sich selbst den Hals und die übrigen Körperteile vollständig im Ballspielsaal abzutrocknen und jeden Monat eine Diät von einem Tag einzulegen. An ungefähr folgender Tagesdisposition hielt er fest. Während seiner Regierungszeit wachte er in aller Frühe auf, während es noch Nacht war, dann las er die Briefe und kurzen Berichte aller Beamten durch und ließ schließlich die Freunde zu sich ein. Während man ihm seine Aufwartung machte, zog er sich selbst Schuhe und Oberkleid an. Nach Erledigung aller Angelegenheiten, die angefallen waren, nahm er sich Zeit für eine Ausfahrt und dann für ein Mittagsschläfchen. Eine von den Beischläferinnen, von denen er eine ganze Reihe an die Stelle der verstorbenen Kenis gesetzt hatte, lag dann bei ihm. Von seinem Privatgemach ging er ins Bad und ins Speisezimmer. Zu keinem Zeitpunkt sei er zugänglicher und gütiger gewesen, so wird berichtet. Und ganz besonders diese Augenblicke nutzten die Bediensteten, um Bitten vorzutragen. Und während des Essens und beim Würfelspiel war er aufgeräumt und tat vieles mit einem Scherz ab. Er war nämlich meist zu Späßen aufgelegt, die Ausdrücke waren allerdings kräftig und schmutzig, dass er nicht einmal vor unzüchtigen Worten Halt machte. Wieder eine Anmerkung von mir. Das ist doch irgendwie erfrischend, solche Details über eine große historische Persönlichkeit zu hören und nicht nur seine gewonnenen Schlachten herunterzubeten. Finde ich gut. Als ihm einmal sein Sohn Titus vorhielt, dass er auch noch eine Pissoirsteuer plane, hielt er ihm das Geld aus der ersten Zahlung unter die Nase und wollte wissen, ob er am Geruch Anstoß nehme. Als jener das verneinte, sagte er: Und doch kommt es vom Urin. Anmerkung von mir: Jetzt wissen wir also, wo das Sprichwort herkommt, Geld stinkt nicht. Als er in seinem 9. Konsulat in Kampanien von leichten Fieberanfällen geschüttelt wurde, eilte er ohne Aufenthalt nach Rom zurück. Von hier eilte er nach Kutilal und auf sein Landgut bei Reate, wo er jedes Jahr den Sommer zubrachte. Als er hier den angegriffenen Gesundheitszustand durch den häufigen Gebrauch von kaltem Wasser nicht nur verschlimmerte, sondern auch noch die Gedärme in Mitleidenschaft zog, und er nichtsdestoweniger den Geschäften eines Kaisers, so wie er es gewohnt war, nachging, nämlich auch Gesandtschaften liegend anzuhören, erlitt er dabei einen Durchfall bis zur Erschöpfung. Doch er sagte, ein Kaiser müsse im Stehen sterben. Und während er sich erhob und aufzustehen versuchte, starb er unter den Händen derer, die ihn aufrichten wollten, am 23. Juni im Alter von 69 Jahren, 7 Monaten und 7 Tagen.